Cyclone 1, this is Darien 6. I'm 6 clicks out from your forward airlock. Request permission to dock.
Copy that, Station 6. You are clear to dock.
Herzlich willkommen, Future Limited hier, der Science-Fiction-Podcast mit Jochen Dreyer und Max von Malotki. Und heute mal wieder, weil das ja eigentlich auch unsere Haupt- und Lieblingsbeschäftigung ist, ein richtiger, kompletter Roman, den wir euch vorstellen wollen. Es ist ein Lieblingsautor von Jochen Dreyer, deswegen will ich ihm jetzt natürlich auch die Ehre überlassen, zu sagen, worüber wir heute reden. Ich muss sagen, danke Jochen, guter Tipp, das kann ich an dieser Stelle schon mal... Kann ich mich schon mal verbeugen vor dir?
Ja, freut mich. Verbeugen wir uns vor dem Autor und zwar vor Daniel Suarez oder Suarez. Ich habe tatsächlich versucht rauszufinden, wie er richtig ausgesprochen wird. Habe es nicht richtig rausgefunden, weil er immer mal so ausgesprochen wird. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht getan habt, lest seine Bücher. Und wir haben das letzte von ihm gelesen und zwar Delta V, beziehungsweise Delta V, ist gerade auf Englisch rausgekommen. Vielen dürfte er auch ein Begriff sein von seinen vorherigen Büchern von Demon und von Freedom TM. Dann gab es noch Kill Decision, Influx und Change Agent, das sind seine Bücher bisher.
Der nimmt sich immer so ein schönes, ja, gerade akutes Thema raus, ne?
Absolut, absolut. Also Demon und Freedom TM, die hängen zusammen, setzen sich schon so mit KIs auseinander. Dann Kill Decision, wie es schon so klingt, mit tatsächlich autonomen Drohnen, autonomen Killer-Robotern, wenn man so will. Da hat es sich auch sehr für eingesetzt, beziehungsweise dagegen. Gibt es einen schönen TED-Vortrag von ihm. Influx, fällt so ein bisschen raus, weil da ging es darum, dass es quasi eine Agentur gibt, die aufpasst auf Erfindungen, die schon erfunden sind, aber für die Menschheit auch nicht bereit ist. Fällt ein bisschen raus irgendwie. Change Agent dagegen wieder super aktuell. Da geht es nämlich um Genmanipulation, wie es mit CRISPR zum Beispiel der Fall ist, wenn einem das was sagt, dass diese Möglichkeit sehr einfach, in großen Anführungsstrichen, weil ich natürlich überhaupt nicht weiß, wie es funktioniert, Gene zu ändern. Delta V jetzt setzt sich wieder mit einem super aktuellen Thema auseinander und wir werden vielleicht noch darauf zurückkommen, wie aktuell das sogar wirklich ist. Und zwar geht es um Asteroidenbergbau, Asteroid Mining. Super spannendes Thema und das Buch fängt dort an, wo es darum geht, ein Team zusammenzustellen für die erste Mission zu einem Asteroiden zu fliegen und dort mehrere Jahre zu bleiben und dort Rohstoffe abzubauen und die dann irgendwie wieder zurück zur Erde zu bekommen. Das ist quasi der ganz große Überbau dieses Buches.
Ja, und was ich gut finde, muss ich sagen, Daniel Suarez ist einer, der sich in der Recherche immer sehr, sehr viel Mühe gibt offensichtlich und sich richtig in die Themen reinarbeitet. Das hast du ja auch schon mal erwähnt jetzt gerade, ja, dass er eben sich mit Wissenschaftlern auch hinsetzt. Also auch wenn man hinten sieht, wem er da immer Dank sagt, mit wem er sich offensichtlich unterhalten hat, um rauszufinden, wie das eigentlich alles funktioniert. Man merkt das. Man merkt auch, dass er manchmal echt raushängen lässt, dass er sich jetzt damit auskennt, wie bestimmte Materialbeschaffenheiten in Space sich dann verhalten, wenn man das und das macht und so. Also man merkt, es wird manchmal sehr technical. Ich fand das aber ganz cool, weil das so ein bisschen das befriedigt hat, was ich auch bei The Martian damals verspürt habe, beim Marsianer. Dieses, okay, das ist richtig, okay, da weiß jemand, wie es sich anfühlen wird, in Space zu arbeiten und womit man so zu tun hat und was alles so an technischen Sachen schiefgehen kann und wie sich eben wirklich Arbeit in Space anfühlt. Und das mag ich immer sehr gerne, wenn es so Science-Fiction-Romane sind, wo Leute einfach richtig ackern, wo du das Gefühl hast, okay, das ist jetzt der Beruf. Das Schöne ist, dass es hier zusammengebastelt ist mit so einer Geschichte, dass natürlich der erste Trupp überhaupt zusammengestellt werden soll für Asteroid Mining. Und dann ist immer die Frage, was für Leute nimmt man denn jetzt für Asteroid Mining? Wen schickt man denn ins All? Nimmt man jetzt da normale Astronauten, die irgendwie schon mal auf einer Raumstation gewesen sind oder wen nimmt man da? Und das Lustige ist, dass das da so ein bisschen unkonventionell abläuft, dass sie so sozusagen so ein Casting veranstalten und alle möglichen auch, ja, etwas ungewöhnlicheren Kandidaten eben dafür in Betracht ziehen und ihnen so ein Trainingscamp schicken. Und wenn ich eins liebe, Jochen, dann sind das so Training-Camp-Situationen, so dieses, du kriegst irgendwelche Aufgaben gestellt, irgendwelche Rätsel, irgendwelche Sachen, die du lösen musst, du kriegst Belastungstests und versuchst das irgendwie alles hinzukriegen, weil der Protagonist, dem wir hier folgen, das ist ein Typ, der Höhlen erforscht, also ein Höhlenforscher, der am Anfang wird das halt beschrieben, durch so eine Geschichte aufgefallen ist, wo er irgendwie Leute gerettet hat und irgendwie an seine Grenzen gegangen ist und so. Normalerweise würde man ja jetzt sagen, okay, James Tai, der Höhlenforscher, ist nicht unbedingt die erste Wahl, um irgendjemanden auf einen Asteroiden zu schießen, aber so diese Abenteurerfiguren, das macht natürlich total Spaß. So unter Druck muss man funktionieren und das merkt man auch, dass das in dem Roman offensichtlich die beste Eigenschaft ist, dass wenn irgendwas schief läuft, Jochen, dass man dann funktioniert.
Da erinnerst du mich gerade an was ich denn eigentlich noch nachschauen wollte vor dieser Episode. Denn in dem Buch wird gesagt, als alle dann zu diesem Casting, alle, weiß nicht, 400 Leute oder so, die halt so am Anfang des Castings da waren, zusammen an einem Ort waren, dann wurde ihnen gesagt, was ihr alle gemeinsam habt, das ist, ihr habt alle dieses spezielle Abenteuer-Gen. Und das tatsächlich halt auch sozusagen nachweisbar ein Gen gibt von Leuten, die auf die Abenteuer suchen und die so ein bisschen unangepasst sind. Und das wollte ich eigentlich noch nachschauen, weil er schreibt, Suarez ist halt wirklich dafür bekannt, dass er halt alles nachrecherchiert, wie du schon meintest. Und wenn er sowas schreibt, dann wollte ich eigentlich nochmal nachschauen, hat er sich das ausgedacht für die Geschichte oder gibt es das wirklich? Also kann man sozusagen irgendwie nachweisen, dass Leute besonders abenteuerlustig sind, ja? Also das eigentlich glaube ich ihm das, wenn ich das so lese, weil er halt mal so krass recherchiert. Aber er klingt eigentlich so ein bisschen verrückt, ja? Klingt auch so ein bisschen, eigentlich kann das nicht sein, ja?
Also ich würde auch schätzen, wie du sagst, ich würde schätzen, das gibt es, weil zum Beispiel, nur mal so für den Hinterkopf jetzt, der Asteroid, um den es da geht, von dem die Sachen abbauen wollen, der heißt Ryugu und das ist ein Asteroid, den es tatsächlich gibt und auf diesem Asteroiden sind auch zwei Sonden schon mal gelandet, nämlich 2018 eine deutsche Sonde und tatsächlich im Februar dieses Jahres eine japanische Sonde, die auf Ryugu gelandet ist, um sich die Beschaffenheit dieses Asteroiden etwas näher anzugucken und die sehen natürlich auch, wenn die da ankommen, sehen die dann die Sonden, die da drauf noch liegen und so weiter. Also solche Sachen baut er ein und daran merkt man, wie nah das da dran ist und das geht halt so 10, 20 Jahre in die Zukunft, wie sich das halt weiterentwickelt und wie man so ein Team zusammenstellt. Und das Abenteuergehen, würde ich mal sagen, selbst wenn es das nicht wirklich gibt, ich könnte mir vorstellen, dass Daniel Suarez es auf jeden Fall hat, weil der schreibt immer solche sehr abenteuerlichen Romane. Also das ist nichts, weil es hört sich jetzt so techy an und so ist es auch. Aber es ist totale Actiongeschichte. Es ist die totale Actiongeschichte. Ja. Und ich habe zum Beispiel dran gedacht, ich weiß nicht, ob du von dem was gelesen hast. Es gibt ja so Abenteuerautoren wie zum Beispiel Clive Cussler. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Nee, ne? Also das ist so Literatur, da kannst du irgendwie, liest du irgendwie in Ferien am Strand Clive Cusslers Romane, der hat so Figuren so, der Navy-Taucher, der immer in irgendwelche Abenteuer gerät, weißt du, so, der Unerschrockene, ne, und der dann immer irgendwas löst, irgendeinen Kriminalfall oder sowas löst und daran hat mich das erinnert. So sieht das Cover auch aus. Ich hatte das hier liegen und kamen Freunde zu Besuch und dann meinte einer nur, der auch weiß, dass wir diesen Podcast machen, nächstes Mal gibt es wohl ein bisschen was Abenteuerlicheres. Was? Weil das ist so mit so schräger, großer Schrift, da steht dann Delta V drauf und so. Also sowas solltet ihr mögen. Wenn ihr da jetzt nicht so drauf steht, auf so Action, dann ist das vielleicht nichts für euch. Aber ich muss sagen, ich hatte viel, viel Spaß.
Ja. Er schreibt halt, das hat er schon immer gemacht, sehr cineastisch, ne? Also es ist wie ein Film, wirklich wie ein Abenteuer-Action-Film, definitiv das zu lesen. Was ich hier dann zusätzlich auch noch so besonders schön fand, ist, dass die ganze Welt drumherum, die er aufgebaut hat, die halt sehr nah an unserer ist, Und dass zum Beispiel der das Ganze finanziert, diese ganze verrückte Idee, einen Asteroiden abzubauen, der heißt Nathan Joyce und das ist so ein Tech-Milliardär. Und es kommen auch andere Tech-Milliardäre vor, die sich für Raumfahrt interessieren. Die sitzen auch am Anfang irgendwann mal alle zusammen auf einem Panel über so eine Diskussion. Und die sind alle, sage ich mal, sehr nah an denen, die wir so kennen von Jeff Bezos und Elon Musk. Also man liest das schon raus, dass er die ganz klar meint. Und dass die haben auch ganz ähnliche. Der eine will unbedingt zum Mars, ja, der andere will unbedingt zum Mond und sowas. Ja. Das ist ganz interessant.
Lustig.
Und
übrigens, was ich sehr lustig finde, ist, dass er so dargestellt wird als der Underdog-Milliardär, wo du denkst, ja, okay, es gibt Underdog-Milliardäre.
Ja,
really?
Genau.
Aber gut.
Den die anderen nicht so richtig ernst nehmen.
Ja, bist du Milliardär? Nee, ich bin mehr so ein Underdog. Ich bin mehr so Indie-Milliardär.
Ja, genau. Aber um das nochmal zu sagen, wie aktuell das übrigens wirklich ist, um dieses Rohstoffe aus dem All zu holen und für Asteroiden halt abzubauen, das ist schon quasi der Grundstein ist schon gelegt. Also in Luxemburg, ich muss gerade mal nochmal nachgucken, also da gibt es halt schon diese quasi eine gesetzliche Grundlage, wo du halt deine Firma anmelden kannst, um das vorzubereiten, dass man in ein, zwei Jahrzehnten losgeht, um halt solche Missionen zu machen. Und gerade gab es auch wirklich eine Meldung, dass sozusagen sich Leute jetzt schon dafür einsetzen, dass wir doch bitte aufpassen sollen, dass wir nicht das Gleiche machen, was wir mit der Erde gemacht haben, und zwar zu viel abzubauen, sondern wir sollten jetzt schon mal sagen, dass wir halt sozusagen was zurückhalten sollen, sagen, hey, vielleicht sollten wir nicht mehr als 10% oder sowas von den Rohstoffen abbauen, weil mehr ist da nicht und dann könnten wir das Gleichgewicht auch durcheinander bringen und so. Also das ist ganz interessant, dass da wird ernsthaft drüber nachgedacht. Das klingt halt total abgehoben und irgendwie schon so ein bisschen zu weit gedacht, aber das ist halt tatsächlich eine sehr aktuelle Geschichte.
Ja. Im Grunde ist es natürlich auch interessant, weil es ist ja nicht umsonst so, dass Space, the final frontier, ne? Wir kennen es aus Star Trek und auch diese Idee davon, das hast du hier ja auch, das ist der neue Wilde Westen. Ne?
Ja,
du kannst da rausfliegen und das ist ja auch was man in diesem Roman sehr stark merkt, weil das merkt man sehr schnell, das ist jetzt kein großer Spoiler, dass unser Underdog-Milliardär nicht so wirklich eine Erlaubnis dafür hat. Aber wenn man da draußen irgendwo ist, wo sonst keiner ist, weil man ist ja der Erste, der da ist, dann, wo kein Richter, da kein Henker, ne? Du kannst natürlich erstmal was machen. Und da wird jetzt keiner vorbeikommen im Polizeiwagen und sagen, biu, biu, kann ich mal bitte hier Papiere sehen? Das wird nicht passieren. Das heißt, das ist der neue Wilde Westen und was man da macht, das ist dann erstmal Fakt. Und das finde ich auch spannend, dass es so eine Situation wieder geben könnte, weil so auf der Erde oder so wird natürlich vieles immer direkt beobachtet, im All nicht unbedingt. Ne? Ja. Der Weltraum ist sehr, sehr groß. Das wird an einer Stelle auch immer wieder betont. Und was ich lustig finde, das, was du sagst, jetzt hier mit Luxemburg. Luxemburg spielt tatsächlich auch eine Rolle in diesem Roman. Also für einen amerikanischen Sci-Fi-Autor zu sagen, hey, wir lassen das jetzt mal nicht hier irgendwo in den USA spielen, sondern wir haben auch tatsächlich Europa und Luxemburg tatsächlich als einen Schauplatz, fand ich bemerkenswert. Und es wurde kürzlich erst diskutiert über das Thema Weltraumrecht, auch auf EU-Ebene und auch in Deutschland, weil Deutschland, glaube ich, noch kein Weltraumrecht hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Oder zumindest in den Parts, wo es darum ging. Da ging es jetzt nochmal nicht unbedingt um Asteroiden, sondern da ging es auch um Müll in der Umlaufbahn und wer ist wofür verantwortlich und so, ne, wo wir gerade bei Thema Nachhaltigkeit sind und die jetzt anfangen sich zu überlegen, okay, wenn jetzt diese ganzen Privatfirmen unterwegs sind in Space, wie wird das eigentlich reglementiert, was gibt es für Regeln, wie ist man versichert, wenn jemand mit irgendwas zusammenstößt oder so, wer kommt dann dafür auf und sowas. Das sind alles solche Themen, die jetzt natürlich erörtert werden, auch schon tatsächlich in dieser Welt.
Darf man auch gar nicht unterschätzen, wie wichtig dieses Thema ist, weil wenn da oben mal richtig Scheiße passiert, dann könnten wir uns hier für ziemlich lange Zeit auf diesem Planeten festsetzen, weil wir einfach nicht mehr rausfliegen können, weil da einfach zu viel Müll ist. Also das ist etwas, was man sehr, sehr stark bedenken muss, umso mehr nach da oben startet und umso mehr in der Umlaufbahn halt passiert. Da muss man schon sehr gut aufpassen. Und aber auch all das ist wirklich, so sehr das Abenteuer- und Actionroman ist, ist es wirklich was, was Spaß macht zu lesen, weil es halt eben diesen wissenschaftlichen Hintergrund drin hat. Weil es zum Beispiel halt auch um ein Schiff geht, womit die Bits zum Asteroiden dann fliegen, das dann sozusagen künstliche Gravitation herstellt, indem es rotiert. Ja? Das ist dann auch das Erste dieser Art, das halt so losgeschickt wird, was eine ganz wichtige Sache ist, die, wo er sich halt auch bezieht auf Ideen und Skizzen, die es schon in den 60ern gab, ja? Dass das theoretisch möglich wäre. So, und was wir noch gar nicht erwähnt haben, es heißt hier auch Delta V. Und Delta V ist halt, ich muss das jetzt tatsächlich ein bisschen ablesen, weil...
da merkt man halt, das ist wirklich, also der nimmt sich da auch die wissenschaftlichen Definitionen richtig raus. Der ist sich auch, der traut sich auch, genau so einen Begriff da vorne drauf zu tun, wo man dann sagt, ja, ich hab Delta V, habe ich gelesen. Was heißt denn Delta V? Ja, da müsste ich auch nochmal nachgucken jetzt. Ne? Ist
schon, ja. Genau, also Delta V ist die Änderung der Geschwindigkeit und wird in Strecke pro Zeit angegeben. Sie ergibt sich aus der Subtraktion zwei Geschwindigkeiten. Kürzer gesagt, es geht darum, sich fortzubewegen im All. Und ich finde, also der Wikipedia-Artikel dazu ist...
Könnte nochmal überarbeitet werden.
Ja? Ja, aber nicht von mir.
Könnte nochmal einer ran.
Ja, ja. Ich finde es ganz gut, irgendwo, was du selten hast, bei Wikipedia steht dann, mit anderen Worten, hätten die Astronauten bei den Apollo-Missionen zu viele Mondsteine eingepackt, würde zwar das benötigte Delta V der Aufstiegsstufe, um das Mutterschiff zu erreichen, gleich bleiben. Das Delta V, was zur Verfügung stünde, würde aber abnehmen und den Wert des benötigten Delta V unterschreiten, wodurch sie dann nicht mehr dort ankommen würden. Also es geht halt einfach darum, wie kann man sich in einem dreidimensionalen Raum ohne Gravitation bewegen. Ja, das ist halt quasi die große Frage. Ja. Und es ist auch ganz wichtig, wie kommt man zu etwas hin? Wann kann man dahin? Mit wie viel Geschwindigkeit dann dort sein? Dieser Asteroid hat natürlich auch eine Umlaufbahn um die Sonne, die halt eben auch nicht kreisförmig ist. Und deswegen kann man auch nicht sofort zurück. Ja? Also man muss erstmal Treibstoff auch haben, um wieder zurück zu können. Und das hat er alles bedacht. Und das macht das Buch spannend, weil es eben nicht einfach sagt, man kann da zack so hinfliegen und zack wieder zurückfliegen. Sondern es hat wirklich diesen ganzen Prozess, denkt es von Anfang bis zum Ende durch. Mit all seinen Problemen, die halt nun mal halt Raumfahrt und Asteroidenbergbau mit sich bringen wird.
Und währenddessen passieren halt alle möglichen Actiongeschichten, eben wie beim Marsianer auch. Es geht unheimlich viel schief, man muss dann darauf reagieren. Es gibt natürlich irgendwelche Verschwörungen, irgendwelche Leute, die dann was anderes im Sinn führen, als es eigentlich vorher gedacht war und so weiter. Und das ist alles sehr, sehr spannend geschrieben. Ich hatte wirklich Spaß von Anfang bis Ende, muss ich sagen. Und ganz am Ende hat er ja auch noch so ein paar Sachen geschrieben, wo er sich bedankt. Das ist jetzt auch nochmal so ein Punkt, wo ich nochmal hier drauf eingehe, was du gerade gesagt hast, Jochen, nämlich mit wie präzise er da war. Er bedankt sich auch explizit beim Kerbal Space Program. Das ist so ein Computerspiel, wo du eben so Raumschiffe bauen kannst und dann irgendwie Sachen ausprobieren kannst, glaube ich, relativ realistisch mit irgendwelchen Vektoren und Flugsachen und so weiter. Wenn ich das richtig verstanden habe, alle, die das Spiel kennen, werden jetzt wahrscheinlich sagen, das ist viel besser, das ist ganz anders. Ja, aber auf jeden Fall ist es, glaube ich, was, womit man Dinge ausprobieren kann mit Raumschiffen. Und hinten in dem Buch, zumindest bei mir hier in der Hardcover-Ausgabe, sind auch nochmal Bilder, wie er sich diese Raumschiffe vorstellt. Hat er tatsächlich
selbst reingepackt? Sogar, genau, selbst entworfen. Ja, anders hat sie dann ausgezeichnet. Ja? Also hier steht immer
und er hat sie
Ship
halt,
Design genau. Bei Daniel Suarez.
Ja, ja genau. Und er hat sie dann, glaube ich, in Kerbal Space Program ausprobiert. Und was ich auch sehr lustig finde, er bedankt sich bei Hans Zimmer, der hier die Soundtracks schreibt für Filme ja immer. Meinte so, er hat immer dann, wenn es um so bestimmte Szenen ging, hat er Hans Zimmer gehört und dankt ihm dafür, dass er diese Szenen sich dann so emotional so gut vorstellen konnte. Was ich interessant finde, weil ich immer gedacht habe, dass so, ich mache das auch manchmal, wenn es irgendwie um Hörspielschreiben oder sowas geht, dass ich mir das dann besser vorstellen kann, dass das dann so, der Held kommt rein und so, ne? Oder irgendwie melancholisch und so. Dann denke ich immer, okay, wenn du ein richtiger Autor wärst, dann bräuchtest du sowas nicht. Und Daniel Suarez macht es offensichtlich auch, dass er sich Musik dazu anhört, wenn der dann was ganz Episches machen will. Ne? So,
finde ich ganz gut. Total schön, das zu lesen, ne? Dass das so verraten wird. Und
ja,
dann, dass man das
so ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Der ist offensichtlich sehr entspannt. Ich meine, er liked ja eben auch bei uns irgendwie mal einen Tweet, wo wir uns über ihn lustig machen. Ja.
Also es ist auch interessant, wen er so alles Danke sagt, dass er tatsächlich auch hier Joel Searcel, ist ein CEO von einer Asteroid Mining Company, Transastra, die mir nichts sagt, aber wie gesagt, es gibt sie.
Was,
halt schon.
Du kennst Transastra nicht? Kenne ich auch nicht.
Entschuldige, ja, ja. Ab jetzt. Ich werde alles über sie lesen. Ja, aber es ist, ich finde Daniel Suarez auch so, Suarez, wie auch immer. Sucht euch aus, was ihr lieber.
Du meinst Daniel, das ist Daniel.
Ach, Daniel, ja. Daniel, nur Vornamen nur noch, genau. Wir können ihn aber auch unter seinem Pseudonym, unter dem er hat doch erst unter seinem Pseudonym veröffentlicht, und zwar Leiner C. raus, was sein Name rückwärts ist.
Ehrlich?
Ja, ja.
Sehr lustig.
Ja, ja, das ist sein Pen-Name. Und der ist eigentlich, hat sein erstes Buch, hat er damals selbst veröffentlicht. Und es war total, also überhaupt nicht erfolgreich, weil er das einfach so irgendwo 2006 irgendwo ein paar gedruckt hat. Und dann hat es aber doch ein paar Leute gefunden, die es gelesen haben. Und dann hat es auch endlich mal irgendwann einen Verlag gefunden. Dann ist es halt mega durch die Decke gegangen. Also das war halt so ein Ding, was er so nebenbei gemacht hat. Und jetzt ist er tatsächlich einer der ganz großen und starken Science-Fiction-Autoren, finde ich. Fast schon Science-Fiction, Near-Fiction. Er ist ja so ein bisschen dazwischen immer.
Ja, ja. Mich hat das auch so ein bisschen, wie gesagt, ich mag ja sehr gerne so alles, was so tatsächlich mit so der Darstellung von Arbeit zu tun hat. Und mich hat das so erinnert eben an Der Marsianer und aber auch so ein bisschen an tatsächlich den Hintergrundteil von diesen ganzen Alien-Filmen, weil diese Weyland-Yutani Mining Corporation ist ja sozusagen der Hintergrund von Alien, bevor die ganzen Alien-Monster kommen und so. Ripley arbeitet ja für so eine Company, die eigentlich Zeug durchs All schippert, wo die eben mit so einem Traktor so riesengroße Sachen durchs All ziehen, die eben abgebaut worden sind. Und letztlich ist das hier genau sowas. Ne?
Stimmt.
Bei Alien ist das dann offensichtlich viel, viel stärker schon üblich. Das ist halt ein ganz normaler Job. Du arbeitest halt auf so einem Frachter im Grunde, der Sachen durchs All schippert, und dann kommt ja eben der Distress Call und dann kommt die Geschichte mit Alien. Aber im Grunde ist das sowas, wo du auch so denkst, okay, das ist halt so, that's the way we work, man, that's my job. Und die unterhalten sich, wenn du dich dran erinnerst, gerade bei Alien 1, ja auch dann darüber so, ja, also dann kriege ich aber auf jeden Fall einen Bonus, wenn wir das und das jetzt machen und so, ne, solche Sachen.
Ja, es ist eigentlich interessant, weil Delta V dann irgendwie so das Buch wie so ein Prequel ist, auch zum Beispiel zu The Expanse, ja. Also das ist so, bevor die Belta alle halt im Asteroidengürtel waren und da halt angefangen haben abzubauen. Ja, das kannst du so. Also das ist wirklich so ein vorgesetzt. Alien ist auch super, dass du das erwähnst. Also das ist sozusagen, das hier ist der Anfang. Und wenn man den Anfang gelesen hat und feststellt, du, das ist tatsächlich eigentlich möglich, weil das ist jetzt hier nicht völlig aus der Welt, was hier beschrieben wird, dann kann man so wunderbar so Sachen weiterdenken wie The Expanse, ja, dass diese Geschichte, dass das auch durchaus möglich ist. Und The Expanse ist ja auch jetzt mal nicht mega unrealistisch. Vom Grundsetting her, wie viel sie können, was die Entfernung, was es dauert, irgendwo hinzufliegen und sowas alles. Das ist ja noch eher relativ nah dran an einer Art von Realität. Das ist kein Warp-Antrieb, meine ich damit. So. Aber ja, ich finde, ich mochte das Thema unglaublich gern von dem Buch. Ich finde es super schön und super spannend umgesetzt und wurde nicht enttäuscht, was mich sehr gefreut hat, weil ich zum Beispiel bei Influx, was ich eben schon meinte, was so ein bisschen rausgefallen ist, da war ich so ein bisschen, das hat mich nicht so gepackt irgendwie. Da habe ich so gedacht,
worum ging es nochmal bei Influx? Was war
da ging es halt, es ging um sozusagen, dass es gibt ganz viele disruptive Erfindungen, die werden aber nicht an die Menschheit rausgelassen, weil die Menschheit noch nicht so weit ist.
Das war das,
also
okay.
Genau. Also es gibt schon irgendwie, was war da irgendwie so ein, was ist denn immer so dieser, so ein Ding zum Strom, hast du so ein Kraftwerk, was für immer noch, was noch nicht so richtig funktioniert. Bin ich nicht raus.
Kalte Fusion oder was? Nee.
Ja, genau. Cold Fusion. Ganz genau. Kalte Fusion. Ja. Danke, Max.
Nicht mal gelesen.
Deswegen arbeiten wir zusammen.
Cool, ich bin so schön, dass ich aus Versehen, dass mir mal was eingefallen ist. Das ist uns nie der Fall.
Ja, also, ne, und das wurde halt, wird von so einer Agentur zurückgehalten und wird halt die Hand drauf gehalten, weil die Menschheit ist noch nicht so weit. Ich weiß nicht, das hat mir, wenn ich so gefallen, mir hat die Idee auch tatsächlich nicht gefallen. Also, weil ich halt mir so denke, nee, ich glaube tatsächlich, disruptive Innovationen, ist es sogar eher besser, die an die Menschen möglichst früh rauszulassen, statt dass so ein paar Leute, natürlich ist das auch die Kritik an dieser Idee, die er da beschreiben wollte, dass so ein paar Leute die Hand drauf halten und sagen, wir wissen besser, wann die Menschheit soweit ist. Aber irgendwie das Buch war meiner Meinung nach nicht so, dass der, war nicht so der Knaller.
Ja, deswegen macht das hier natürlich auch so einen Spaß, weil hier ist es so, ja, okay, we do genau. it, man. Und dann denkst du so, ja, aber es ist gefährlich und ist noch gar nicht erlaubt. Ist egal. Let's do it. Und dann so, ja, wir haben das und das Problem, was wir gar nicht vorgesehen haben. Okay, dann machen wir jetzt das und das. Let's improvise. Und du denkst so, yes, weißt du, weil das ist, es ist so ein, so, natürlich macht das mega Spaß, wenn Leute irgendwie vor so Herausforderungen gestellt werden, eine nach der anderen, was weiß ich, Feuer bricht aus, das passiert, das passiert, das passiert und dann merkst du, wie die alle zusammenarbeiten, sich was überlegen und so und das macht natürlich mega Spaß, weil es so lösungsorientiert ist letztlich, ne? Mhm. Und, und das ist im Grunde so mit Sachen konfrontiert werden, deswegen nehmen die natürlich auch diesen Protagonisten, der so ein Höhlenforscher ist, weil da hast du auch ganz oft diese, okay, Erdbeben, hinten ist was verschüttet, wir müssen jetzt woanders raus. Was machen wir jetzt? Und wir haben nur noch so viel Essen und so viel Batterien und du musst dir was anderes ausdenken, als du eigentlich machen wolltest. Und wie reagierst du in so einer Situation? Und das macht einfach total Spaß, diesen Charakteren dabei zuzusehen, wie die das lösen.
Ja, es ist halt insgesamt so ein bisschen dieser Move Fast and Break Things Mentalität geschrieben, ne?
Ja.
So, also auch überhaupt, wie das der Milliardär dann irgendwie so einfach mal so anfängt und ganz viel rumlügt und rumschachert, damit er dieses, damit er überhaupt alles irgendwie bauen kann.
Übrigens
und,
auch mit allen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Es ist jetzt nicht so, als wäre das, würde das nur positiv gesehen, dass das so ist. Man merkt schon, dass das Grauzonen hat, ne? Also, das merkt man schon.
Das ist auch, das hat auch ganz schön traurige Szenen, das Buch. Also man, also ich finde, dass man merkt auch, dass das halt ein ganz schön, also dass wenn wir, sagen wir mal, in der Zukunft wirklich Leute irgendwie auf solche Missionen schicken werden, die Wahrscheinlichkeit, dass alle zurückkommen, ist eher gering. Also dass was passieren wird und dass man halt dann, wenn man irgendwie 4 Jahre quasi entfernt ist von der Erde, dass man halt auch keine Hilfe erwarten kann zu bestimmten, bei bestimmten Sachen, also wenn irgendwas passiert. Und das finde auch, da kommt das ganz gut drüber, wenn man das ganze Team sehr von Anfang an begleitet in dieser
Geschichte. Man gewinnt die dann lieb, man möchte natürlich, dass die ganzen coolen Leute, die man mag, es auch schaffen, dadurch diesen Auswahlprozess und so. Das ist nice. Ja. Deswegen, solche Geschichten machen mir auch immer Spaß, diese Bootcamp-Geschichten, so wie bei Starship Troopers ja auch. Ist jetzt eine ganz andere Story, aber wo man natürlich Leute durch so ein Camp begleitet und dann denkt man am Ende so, yeah, die haben es geschafft und jetzt sind die eine Crew. Starship Troopers ist auch so ein bisschen eine Satire auf all das, aber trotzdem, man, wenn irgendwie so Charaktere sich so entwickeln in diesem Job-Environment, dann freut man sich natürlich immer. Mhm. Ja, also auf jeden Fall eine coole Sache. Und das, was du meinst, dieses Cineastische, finde ich auch ganz gut, weil das ist der Trick, den er natürlich benutzt, erzählerischer Natur, ist, dass wo andere dann irgendwie so Längen hätten, indem sie dich dahin erzählen, macht er einfach sowas wie einen Filmschnitt, zack, du bist weg aus dem Camp und bam, auf dem Weg zur Raumstation oder bam, auf dem Weg zum Asteroiden und bist schon da oder so. Und dann geht's direkt weiter und dann kommt direkt das nächste Problem. Das ist zum Beispiel was es um einiges konsumierbarer macht. Du wirst nicht irgendwie monatelang leidend, wie bei Elizabeth Baer, den Flug dahin mitmachen müssen, während sich Leute unterhalten, sondern es ist halt actionreich. Natürlich muss man auch sagen, denn die Negativseite dessen ist, dass es manchmal so ein bisschen sowas hat, ein Problem ist gelöst, bam, wir werfen dir das nächste hin und das ist alles so sehr linear hintereinander weg. Er hat zwar verschiedene Erzählstränge, aber es kommt immer so Problem 1 ist gelöst. Problem 2 ist gelöst. Problem 3. Genau. Und du denkst dann so, yo, weißt du, also so
Ja, man weiß, also wenn man wieder auf der auf dem Raumschiff ist sozusagen, dann weiß man, okay, was passiert jetzt?
Genau. Irgendwas wird passieren.
Es kommt immer eine kleine ruhige Phase, passiert immer irgendwas, also dann auch immer vielleicht ein bisschen was Lustiges oder so ein bisschen was Persönliches und dann weiß man aber auch, dass definitiv wieder was passiert.
Genau.
Ja. Aber trotzdem, und das wird halt die Spannung aufgebaut, ne, dadurch, dass er dann mal halt irgendwie kurz dann weggeht und dann ist man kurz auf der Erde und dann ist man kurz bei irgendeinem Anwalt, ja, der halt irgendwas in Luxemburg klärt, so. Was auch sehr spannend ist und natürlich passiert auch Action, aber
lustigerweise ist übrigens im Gegensatz zu den vielen von den anderen Charakteren, die anderen Charaktere sind alle sehr fertig in ihrem Habitus, in ihrem Wesen, die sind alle sehr abgeschlossene Typen. Auch wenn die durch so ein Bootcamp gehen und dann natürlich irgendwie was lernen, sind das einfach Typen mit Skills, die schon sehr, sehr hoch sind. Und tatsächlich ist der Anwalt, dieser junge Anwalt in Luxemburg, der irgendwie versucht mit so einer schäbigen kleinen Kanzlei, die nur aus einem Raum besteht und er muss eigentlich auch, hat eigentlich auch super viele Rechnungen, die er gar nicht bezahlen kann, der ist eigentlich der Einzige, der sich wandelt in dieser ganzen Geschichte, habe ich festgestellt. Das ist das der sozusagen so einen Wandlungsprozess durchmacht und auch so einen Erfolg, Downfall, Erfolg-Geschichte hat. Die anderen sind einfach Abenteuer, die vor Probleme gestellt werden, die sie dann lösen. Und entweder sie gehen daran kaputt oder nicht, aber der verändert sich tatsächlich. Die anderen eher nicht.
Die anderen sind alle in ihrem Leben schon mal so quasi über sich hinausgewachsen, haben irgendwie so Sachen gemacht, die keine anderen Menschen schaffen.
Ja, und das finde ich dann,
Höhlen tauchen
das, genau.
Oder hohe Berge klettern.
Ja, ja. Genau. Deswegen, das finde ich manchmal so ein bisschen schwierig, dass es alles so Overachiever sind und das natürlich weißt du auch, dass der Typ, den wir da verfolgen, dieser James Ty oder JT, wie er genannt wird, der wird das schon wuppen, ne? Also ich hatte da nie große Zweifel, dass der das jetzt nicht packt, so. Muss ich sagen.
Das ist richtig. Ne? Ja.
Und aber das macht auch Spaß. Also wenn man das macht es jetzt auch nicht kaputt. Deswegen meinte ich auch am Anfang, es erinnert mich an so diese Superfiguren wie bei Clive Cussler, weißt du, so dieser Typ, der so, I'm gonna do this. Erinnert mich an so und so vor 20 Jahren, als ich im Laden. Das ist alles so Coolness, wobei der Charakter nicht so ist. Der zweifelt auch an sich und ist eigentlich ein ganz wie man auf Amerikanisch wahrscheinlich sagen würde, ein likable guy. Ne? Also kann man ganz nett finden. Und er ist auch kein Arschloch. Und vor allen Dingen, was er macht, und das finde ich ganz gut, bei all seinem Wissen. Und das ist was ich cool fand als Philosophie. So eine coole Sau, der sein mag und so viel der selber schon gelöst hat, so viel der selber rafft und so überlegen der in vielen Punkten ist, gerade bei diesem Casting-Auswahlprozess Bootcamp. Er ist immer derjenige, der sich anguckt, was machen andere Leute, und er ist immer derjenige, der mit anderen zusammenarbeitet und sie fragt, wie sie das machen würden. Und was sie denn glauben, wie man da rangehen soll. Also Team und Zusammenarbeit wird immer die Schlauheit und die Kraft des Einzelnen schlagen, weil du andere Leute hast, die auch sehr, sehr schlau sind. Und es gab so eine Stelle, fand ich philosophisch ganz cool. Da sind eben verschiedene Teams und dann rollen die irgendwie so Baumstämme einen Berg hoch oder irgendwas Schweres. Und beziehungsweise die tragen die da hoch und dann kommt irgendwie so eine Frau von der Seite und sagt zu denen so, ey Leute, ich wollte euch nur sagen, ne, wenn ihr die rollt, dann geht's schneller, weil wir sind nämlich, die anderen Teams sind alle schon fertig. Und dann meinte sie so, ihr habt wohl keine Ingenieurin im Team, ne, weil die kommen da immer sofort drauf. Und das fand ich so cool. Und dann meinte sie, dann sagte sie den Satz, this is a case of groupthink. Dass die Gruppe sozusagen dann sich so damit anfreundet mit der Lösung, die sie zusammen gefunden hat, dass sie dabei bleibt, ohne nochmal out of the box zu denken. Und Groupthink fand ich so ein, als Diagnose eine ganz coole Sache, dass man eben gucken muss, dass man nicht Groupthink betreibt, sondern out of the box auch denkt. Und dafür steht diese Frau dann eben halt, die da steht und mit der er sich auch unterhält und dann gibt die denen einen Tipp und dann schaffen die damit schneller fertig zu werden und so. Und das fand ich von der Philosophie her ganz cool. Zusammenarbeit von Menschen, wie macht man das und wie geht man sozial miteinander um und wie wichtig ist das, dass wir viele verschiedene Denken haben. Fand ich ganz gut.
Ich finde ja auch, also weil du es gerade so beschrieben hast, diese psychologische Komponente, wer ist sozusagen, also wer ist fähig, auf so einem Raumschiff zusammenzuarbeiten, in so einem Team zusammenzuarbeiten, ist ja auch paritätisch, sind drei Männer, drei Frauen, die am Ende halt fliegen. Spoilert jetzt nicht so viel, das ist relativ klar, dass das einfach angesucht wird. Und ich habe kurz nachdem ich das Buch fertig gelesen hat, war ich auf der Republika und da war Alexander Gerst.
Ah, okay.
Und dann bin ich, und Alexander Gerst ist ja so ein wahnsinnig, auch so ein likable Typ, ja? Mhm. So, also der ist überhaupt nicht abgehoben oder sonst was.
Und, he can do space and people.
Ja, total. Ja. Und ich war zurückgefahren mit einer Bekannten und dann haben wir uns über Alexander Gerst unterhalten und da meinte sie halt auch so, ja, aber der ist irgendwie, weiß ich nicht, der wirkt auch so sympathisch und so. Und dann ist uns erst klar geworden, aber ja, natürlich ist das ein sympathischer Mensch, weil wahrscheinlich sind, also sie meinte erst so, nee, gar nicht. Sie hat gesagt, der ist so sympathisch. Ich meinte, ja, ist überhaupt nicht so dieser Ami-Typ oder so, weißt du, irgendwie so, hey, Astronautenmarker. Aber tatsächlich wird es sie wahrscheinlich nie gegeben haben. Das ist nur so ein Hollywood-Bild, das ich habe.
Astronautenmarker finde ich übrigens ein schönes Wort.
Ja, schenke ich dir heute.
Super häufiger Typ, der Astronautenmacker. Es gibt leider schon super wenige Astronauten und wahrscheinlich noch weniger Astronautenmacker.
Aber ja, von denen gibt es besonders wenige.
Total gut. Ja.
Du bist auch so ein Astronautenmacker.
Sei nicht wieder so ein Astronautenmacker, Jochen. Jetzt mal ganz im Ernst, setz mal den Helm ab und komm mal runter.
Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich glaube, dass die halt wirklich sehr, sehr genau ausgesucht werden und dass es halt super Teamworker sind, dass sie halt besonders gut in Problemsituationen miteinander arbeiten können.
Ja, und in Stresssituationen
können.
Nicht ausflippen und dann irgendwo genau. In einem kleinen Raum sein wollen, den es nicht gibt, in dem sie sich einschließen können, ne?
Ja, ganz genau. Dass man halt da ganz doll sich zurücknehmen kann auch, so sein Ego ganz stark zurücknehmen kann. Und das fand ich ganz irgendwie interessant, weil ich das Buch gerade fertig gelesen hatte und dann habe ich Alexander Gerste nochmal so gesehen und dachte mir einfach so, ja, eigentlich kann man sich mit so einem Menschen das schon vorstellen, so länger irgendwo zu sein wahrscheinlich. Ja? Also ich fand es irgendwie, passte das gut zusammen von dem Gefühl, was ich aus dem Buch mit rausnahm, dass sie zwar alles so Macher sind und so Overachiever, aber gleichzeitig so in der Art, wie sie miteinander umgehen, auch schon im Bootcamp und auch später auf der Mission, waren sie alle sympathisch.
Das ist übrigens, das ist übrigens auch so was, was er an einer Stelle gesagt hat, glaube ich sogar, dass du ein Team hast aus Leuten, wo alle so okay mit sich selber sind und so wenig Allüren haben, weil sie wissen, dass sie gut sind in dem, was sie tun, dass keiner irgendwie jetzt sich hervortun muss in dem Team, um zu zeigen, dass er jetzt cool ist in dieser Gruppe, sondern dass alle entspannt sind. Weil alle wissen, was sie so leisten können, ohne das jetzt beweisen zu müssen. Und dass das eine super Gruppe ausmacht, sozusagen. Ne? Dass es nicht so Ellbogenmentalität gibt, weil das eben Bullshit ist.
Ja.
Alter Astronautenmacker. Jochen, der Pumper aus Leipzig, der Astronautenmacker.
Ja, ich habe was gegen Astronautenmacker. Die mir an meine, meine Gewichte kommen, du.
Ja. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Mensch.
Ich sag nur, Daniel Suarez, eine Empfehlung für Leute, die Abenteuergeschichten mögen, die Near-Future-Science-Fiction-Sachen mögen oder halt auch so Sachen wie halt The Martian oder Neal Stephenson, Seven Eves, wo jemand sich sehr tief mit der Thematik beschäftigt hat, auch der physikalischen Thematik beschäftigt
hat. Hard Sci-Fi auf jeden Fall, ja. Ist immer witzig, ist eine seltene Mischung aus so Action und Hard Sci-Fi. Selten, finde ich. Normalerweise ist das dann sehr, sehr, gerade wenn es Hard Sci-Fi ist, auch oft etwas kühler, weil es viel um Technik geht, diese sozusagen die heißblütige Hard Science-Fiction-Mischung. Das ist gut.
Ja, also ich bin glücklich, dass wir das gelesen haben.
Bin ich auch. War ein super Tipp von dir, ja. Daniel Suarez. Delta V oder Delta V kann man uneingeschränkt empfehlen. Damit sagen wir Tschüss, Jochen Dreyer und Max von Malotki. Macht's gut.
Tschüss. Ich habe noch einen Entenei in meinem Kühlschrank.
Ja gut, wer hat das nicht? Wieso hast du ein Entenei in deinem Kühlschrank?
Weil ich letzten Sonntag auf dem Pinke Panke Stadtbauernhof in Pankow war. Und,
hast du den Namen jetzt ausgedacht, weil dir der Name nicht einfällt? Oder hieß der wirklich so?
Nee, der hieß wirklich so. Ja. Das ist schön, also keine Ahnung, es war vielleicht auch ein Flugzeugei, also sie haben uns gesagt, das ist ein Entenei, könnte auch ein Flugzeugei sein, weil es liegt so in der Einflugschneise von Tegel, dass du tatsächlich so alle 5 Minuten gucken alle nach oben und es ist wirklich halt so richtig Einflugschneise, so kannst fast anpacken, die Flugzeuge, das ist krass. Ja. Aber,
Sollte man aber übrigens nicht machen, weil wir geben ja auch immer gerne mal Tipps hier bei uns in diesem Podcast, Flugzeuge, die über einen drüber fliegen, nie anpacken. Nicht
anpacken.
Bitte.